der Maske sich bewegen. Ja, ich hab das schon in der Quarantänegruppe gehabt. Da haben wir die FFP3-Masken oben gehabt. Da geht noch einmal weniger Luft durch und das war dann auch so spannend. Genau, falls ihr euch fragt, ja, ich bin so dankbar für die Anbetungszeit, weil die uns nämlich genau dorthin führt, wo Gott uns unter Paulus uns hinführen wollen durch den Kolosserbrief. Falls ihr euch fragt, was es mit den Zetteln auf sich hat, die da auf euren Plätzen liegen, die könnt ihr euch mit nach Hause nehmen. Die könnt ihr auch, ich habe es auf der Homepage verlinkt, die Predigt ist noch nicht online, aber die Zetteln sind dort schon zu finden, da könnt ihr euch dann noch einmal genauer anschauen oder so, oder wenn es verloren gehen. Und ich möchte jetzt einmal starten, ich musste jetzt ein bisschen Werbung machen, das ist nur fair. Es gibt ein Projekt aus den USA, das nennt sich das Bible Project. Die gibt's auch auf Deutsch und die machen ganz, ganz tolle Videos zu Themen, zu biblischen Büchern und so weiter. Und dort habe ich mir ein Video runtergeladen, das eine Zusammenfassung ist vom Kolosserbrief. Für die, die jetzt zu Hause zuschauen, auch das Video ist über die Homepage verlinkt, könnt ihr euch dann noch einmal anschauen, weil über die Kamera sieht man das leider nicht. Das hat keinen Sinn, das jetzt einzublenden, weil da wird sie nichts erkennen. Genau, also ich würde sagen, wir starten einmal das Video und dann mache ich weiter.
Gegenwart wohnen in ihm, so wie schon im Tempel. Und Gott hat sich durch Jesu Tod und Auferstehung mit Menschen, geistlichen Mächten und der Schöpfung versöhnt. Dieses Gedicht ist echt beeindruckend und Paulus geht später in seinem Brief immer wieder darauf ein. Als erstes zeigt er uns, wie die Wahrheit dieses Gedichts seine eigene Wahrnehmung vom Leiden im Gefängnis verändert. Er wird bestraft, weil er den Griechen und Römern die Botschaft gepredigt hat, dass Jesus der auferstandene Herr und König über allem ist. Sein Leiden ist aber kein Zeichen der Niederlage, sondern er wird dadurch Teil der Leidensgeschichte von Jesus und sieht es als einen Akt der Liebe an. Deshalb sind diese harten Zeiten Anlass zur Freude. Er sitzt nämlich im Gefängnis wegen dieser bemerkenswerten Botschaft, dass Israels auferstandener Messias eine neue multinationale Familie ins Leben ruft. Und so wie Gottes Herrlichkeit in Jesus wohnte, So wohnt Jesus jetzt mitten in seiner internationalen Familie. Oder wie Paulus sagt, der Messias ist in euch allen, die Hoffnung der Herrlichkeit. Paulus spricht dann den kulturellen Druck an, der die Kolosser dazu verführt, sich von Jesus abzuwenden. Sie waren herausgefordert durch eine Mischung von mystischem Polytheismus und einem jüdischen Druck, die Gesetze der Tora zu beachten. Alle diese neuen Christen waren damit aufgewachsen, viele griechische und römische Götter anzubeten, die für verschiedene Lebensbereiche zuständig waren. Für viele war Jesus jetzt einfach ein weiterer Gott, den sie anbeten konnten. Zusätzlich gab es Druck von der jüdisch-christlichen Gemeinschaft. Sie meinten, dass nicht-jüdische Christen ihre Hingabe an den Messias erst vollständig leben, wenn sie alle Gesetze der Tora befolgen. Dazu gehört, koscher zu essen und sich an die Feste und Beschneidung zu halten. Das klingt sehr nach den Problemen, die Paulus schon im Brief an die Galater anspricht. Diesen Versuchungen nachzugeben bedeutet für Paulus, einen Kompromiss einzugehen. Nachzugeben bedeutet, dass man nicht wirklich verstanden hat, wer Jesus ist und was er für uns getan hat. Die Kolosser lebten früher in Angst vor spirituellen Mächten und den Geistern dieser Welt, wie Paulus sie nennt. Aber durch seinen Tod und seine Auferstehung triumphierte Jesus über sie. Er befreite die Kolosser von allen Bindungen gegenüber diesen Mächten, so wie Jesus auch alle Gesetze der Tora für uns erfüllte. Die Tora hatte sowieso nie die Macht, unsere egoistischen Herzen zu verändern. Was Jesus durch sein Leben, Tod und Auferstehung erreicht hat, ist auch völlig ausreichend. Man muss das Lebenswerk von Jesus nicht durch das Einhalten der Gesetze ergänzen. Er ist ja derjenige, auf den die ganze Tora hingewiesen hat. Anstelle der Gesetze haben die Nachfolger von Jesus jetzt die Kraft seiner Auferstehung, die sie verändert. Darauf geht Paulus jetzt noch mehr ein. Jesus nachzufolgen bedeutet, Teil seiner neuen Menschheit zu werden. Denn ihr Leben ist mit dem Leben des auferstandenen Christus verbunden. Deshalb fordert Paulus die Kolosser dazu auf, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die oben sind, wo der Messias zur Rechten Gottes sitzt und herrscht. Paulus meint hier nicht, denk an den Moment, wenn du eines Tages die Erde verlässt und in den Himmel kommst. Der Himmel ist ja eher ein transzendenter Ort, von dem aus Jesus schon jetzt über die ganze Schöpfung herrscht. Und von dort wird er eines Tages hierher zurückkehren, um alle Dinge zu verändern. Oder wie Paulus sagt, wenn der Messias, der euer Leben ist, sichtbar erscheinen wird, werdet auch ihr gemeinsam mit ihm in Herrlichkeit sichtbar. So fordert Paulus die Kolosser heraus, schon heute wie diese neuen Menschen zu leben, die sie eines Tages sein werden. Er spricht von der alten Art des Menschseins, die von verdrehter Sexualität und zerstörerischer Sprache geprägt ist. Für Christen ist dieses alte Menschsein mit Jesus gestorben und wurde durch seine neue Art des Menschseins ersetzt. Diese Art ist geprägt von Barmherzigkeit, Großzügigkeit, Vergebung und Liebe. Diese neue Menschheit durchbricht die ethnischen und sozialen Grenzen unserer Welt. Und es soll ein neues Volk entstehen, in dem es keinen Unterschied mehr gibt zwischen Griechen und Juden, Beschnittenen oder Unbeschnittenen, Sklaven oder Freien. Der Messias ist alles und in allem. Dann wird Paulus ganz praktisch. Er zeigt den Kolossern, wie diese neue Art Menschsein in einer römischen Hausgemeinschaft des ersten Jahrhunderts aussehen kann. Es gab damals ein sehr autoritäres System, in dem der männliche Patriarch Macht über Leben und Tod von Frau, Kindern und Sklaven hatte. Das muss in einer christlichen Hausgemeinschaft anders aussehen. Hier ist der auferstandene Jesus der wahre Herr. Die Ehefrau erlaubt ihrem Ehemann aufgrund der Beziehung zum Herrn, die Verantwortung für sie zu übernehmen. Der Ehemann ordnet sich Jesus unter, indem er seine Frau liebt und ihr Wohlergehen über das eigene stellt. Wenn Jesus der Herr im Haus ist, sind Kinder auch keine Objekte, sondern zu Reife und Respekt berufen. Die Eltern sollen ihre Kinder mit Geduld und Verständnis erziehen. Christen, die Sklaven sind, sollen ihren menschlichen Herren ehren, gerade weil nicht er, sondern Jesus der oberste Herr ist. Wenn ein Christ Sklaven hat, muss er verstehen, dass sie nicht sein Eigentum sind. Sie gehören genauso zur Gemeinschaft und zum Leib Jesu und er soll sie ehren und in Liebe annehmen. Das ist ein sehr sensibles Thema, aber Paulus reformiert hier die grundlegendste römische Institution, indem er sie auf Jesus ausrichtet, der durch seine hingebungsvolle Liebe regiert. Auch wenn Paulus die Struktur der Hausgemeinschaft nicht abschafft, erwartet der Messias doch eine so tiefe Veränderung, dass ein römischer Bürger in Kolossä die Hausgemeinschaft schon fast nicht wiedererkennen kann. Das kann man besonders in den letzten Zeilen des Briefs erkennen. Zuerst bittet Paulus um Gebetsunterstützung und dann wendet er seine Anweisungen konkret auf Sklaven und Herren an. Paulus erwähnt, dass Tychikus diesen Brief den Kolossern überbringt und vorliest. Tychikus wird von einem gewissen Onesimus begleitet, der früher der Sklave eines Christen in Kolossä war, nämlich Philemon. Aus einem persönlichen Brief an Philemon wissen wir, dass Onesimus seinem Herrn abgehauen war. Auf dieses Verbrechen stand die Gefängnisstrafe. Aber Paulus bittet die gesamte Gemeinde darum, Onesimus als treuen und geliebten Bruder im Herrn anzunehmen. Und im Brief an Philemon sagt Paulus, dass Philemon Onesimus nicht mehr als Sklave, sondern als Bruder empfangen soll. So endet man also einen Brief mit einem Paukenschlag. Paulus möchte uns in seinem Brief an die Kolosser also zeigen, dass kein Teil unserer menschlichen Existenz von der liebenden und befreienden Herrschaft des auferstandenen Jesus unberührt bleibt. Unser Leiden und die Versuchungen, Kompromisse einzugehen, unser Charakter und die Machtdynamik zu Hause, all das muss neu durchdacht und umgestaltet werden. Wir sind eingeladen, schon heute so zu leben, als ob die neue Schöpfung mit der Auferstehung von Jesus bereits begonnen hätte. Und darum geht es im Brief an die Kolosser.
Ja, darum geht's im Brief an die Kolosser. Das ist auch auf gewisse Weise so der Übertitel über das, was ich euch heute weitergeben will. Wir sind wirklich eine neue Menschheit. Wir sind nicht mehr so, wie wir einmal waren. Jesus hat uns befreit, was ganz Neues und ganz anderes zu leben. Wir müssen nicht mehr so sein, wie wir einmal waren. Wir sind frei, was Neues und was anderes zu leben. Ich gehe kurz auf ein paar Punkte ein, die mir wichtig erscheinen aus diesem Video. Das eine ist also der Hinweis auf Jesus, das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin in einem evangelischen Haushalt aufgewachsen. Ich habe schon im Kindergottesdienst und in der Schule, im Religionsunterricht alle Geschichten über Jesus gehört und so weiter. Also das war mir alles vertraut. Es hat einen Vorteil und das hat aber auch einen Nachteil. Und der Nachteil war der, wenn dann die Dinge so von klein auf vertraut sind, mir war nie klar, ja, wie völlig, völlig anders Jesus eigentlich war zu seiner Zeit. Wie unglaublich liebevoll er den Menschen begegnet ist. Was es bedeutet hat für die Menschen damals, der, wenn er in eine Stadt gekommen ist oder in einen Ort gekommen ist, alle Menschen geheilt hat. Alle Kranken sind dort geheilt worden, ja. Und das ist für uns heute auch noch eine große Sache, trotz aller Medizin, die wir haben. Wir haben gesehen, wie schnell die an die Grenzen kommen kann. Das haben wir im letzten Jahr ziemlich heftig erlebt, ja. Und dann kommt einer und macht einfach alle gesund, ja. Befreit sie von bösen Geistern, wo sie gebunden waren an verschiedenste scheußliche, zerstörerische Dinge, ja. Macht tote Menschen wieder lebendig, ja. Das war unglaublich und immer wieder sagen die Menschen, das gibt's nicht, sowas haben wir noch nie erlebt. Wir haben noch nie erlebt so jemanden wie diesen Jesus, ja. Und das heißt es, wenn es da in dem Video heißt, Jesus verkörpert denn das Wesen des himmlischen Vaters, ja. Das Wesen des himmlischen Vaters, der gekommen ist, um uns rauszuholen. Aus unserem verlorenen, sage ich jetzt einmal, Zustand, ja, wo wir innerlich oder äußerlich verloren waren oder sind, ist Jesus gekommen, um uns da rauszuholen und uns zu befreien. Ja. Und das Unglaubliche an der Botschaft von Jesus ist, ja, wir haben dieses Versprechen, es wird einmal eine neue, diese Welt ist kaputt, sie ist nicht zu reparieren. Sie ist kaputt gegangen in dem Moment, in dem sich die Menschheit von Gott abgewandt hat. Ja. Indem wir, so wie es uns die Geschichte eben da in der Schöpfungsgeschichte berichtet wird, der Mensch gesagt hat, nein, ich vertraue dir eigentlich nicht. Ich glaube, du enthältst mir was vor. Ich esse jetzt diese Frucht, weil es könnte ja sein, dass du mir da nicht die Wahrheit gesagt hast, Gott. Ja. Das war dieses Abwenden von Gott, dieses Raussteigen, Gott das Misstrauen aussprechen. Und da ist was kaputt gegangen und hat nicht nur uns als Menschheit, sondern die gesamte Schöpfung kaputt gemacht. Ja, die Schöpfung, ich habe es schon einmal gesagt, die Welt und alles, was darin lebt, war eigentlich so angelegt, dass sie von sich aus uns versorgt mit allem, was wir brauchen. Ja, so war die Welt gedacht. Und tatsächlich leben wir in einer Welt, in der alle Lebewesen, Menschen, Pflanzen, Tiere, alle ständig ums Überleben kämpfen. Ja. Das hätte nie so sein sollen. Und Gott wird das beenden. Und das Großartige an der Botschaft von Jesus ist, wir müssen nicht warten, bis Jesus wiederkommt. Wir können das schon hier und jetzt erleben. Die befreiende Botschaft von Jesus ist, du, ich, wir alle können schon jetzt dieses neue Leben führen. Dieses Leben, das geprägt ist von dieser bedingungslosen Liebe, dieses Leben, das seine Kraft aus einer intakten Beziehung zu unserem himmlischen Vater bezieht, ja. Wo unsere Lebensquelle unser himmlischer Vater ist und es nicht mehr von Bedeutung ist, was Menschen über uns denken, wie unsere Vergangenheit war, wo wir uns schuldig gemacht haben. Das alles liegt hinter uns, davon sind wir frei. Kleiner Einschub, ich möchte auch, mir ist es so wichtig auch zu, dass wir verstehen, diesen neuen Status, den wir haben. Ja, wir sind keine Sünder mehr. Wenn wir unser Leben Jesus in die Hand gegeben haben, ja, sind wir keine Sünder, dann sind wir vor Gott heilig und gerecht. Wir machen Fehler. Wir machen uns immer noch schuldig. Das wird in der Regel immer besser über die Jahre. Je näher wir Jesus kommen, je besser wir ihn kennenlernen. Aber das sind, ich nenne das so, dass die Bibel nennt das so das Fleisch. Ich habe lange überlegt, ja, Fleisch, das ist super, das ist so ein Begriff, mit dem man genau gar nichts anfangen kann, eigentlich, selbst wenn man ihn schon 100 Mal in der Kirche gehört hat. Das, was es für mich am besten umschreibt, sind alte schlechte Gewohnheiten. Wir sind sozusagen eine neue Schöpfung, aber wir haben unsere alten schlechten Gewohnheiten, haben wir noch ein bisschen mit, die zahmen wir noch ein bisschen mit, die nehmen wir noch ein bisschen mit, aber wir sind nicht mehr das, was wir einmal waren. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ganz wichtig, wir sind keine Sünder mehr. Wir sind frei. Wir sind heilig und gerecht vor Gott, ja. Und wir sind wirklich befreit, was Neues und was anderes und was Besseres zu leben, ja. Und ich merke das bei mir, es ist so schön. Also die Margin und ich sind alles andere als fehlerfreie Eltern, fragt die Anna. Die kann euch da das eine oder andere erzählen, ja. Aber für mich ist es so berührend und so schön zu sehen, was die Anna alles nicht erleiden muss, was die Margin und ich erlitten haben als Kinder. Nicht, weil wir schlechte Eltern gehabt haben, ja. Unsere Eltern waren Opfer ihrer Umstände. Sie hatten ihre Geschichte, die es ihnen verunmöglicht hat, es besser zu leben. Ja, das war halt so. Sie hätten es sehr gern besser gemacht, das weiß ich. Aber es ist ihnen halt nicht gelungen. Aber mit Jesus sind wir nicht dazu verdammt, oder bin ich nicht dazu verdammt, das an mein Kind weiterzugeben. Ich bin nicht dazu verdammt, dass die Anna dasselbe durchleben muss, was ich erlitten habe. Die Anna kann eine viel schönere Kindheit erleben, als ich das mir je hätte träumen lassen. Und da bin ich, das hat Jesus gemacht. Das heißt nicht meine Leistung. Das ist die Freiheit, das ist das, zu dem mich Jesus befreit hat, ja. Und es ist auch ein Schritt in die Freiheit, wenn wir zugeben können, wenn wir frei heraus sagen können, hey, das war nicht ich. Es ist ein Schritt in die Freiheit, wenn ich nicht mehr mir das selber auf die Fahnen heften muss. Wenn ich mich selber nicht mehr als der Gute und der Tolle hinstellen muss, weil mir das so gut gelungen ist. Sondern weil mich wie ein Kind, das ein tolles Geschenk bekommt, mich narrisch freuen kann darüber, super stolz sein kann drauf, aber ich weiß, das ist ein Geschenk, ja. Genau. Wir sind wirklich frei, was Neues und was Besseres zu leben. Der Paulus spricht im Brief, ich gehe noch einmal kurz darauf ein, auch zwei Gefahren an, dieser Druck, von dem im Video die Rede, ja. Wenn wir das auf die heutige Zeit umlegen, sehe ich da zwei Gefahren. Die eine Gefahr ist, wenn wir so das, was damals die jüdische Seite war, hernimmt. Die eine Gefahr ist, dass wir uns auf Äußerlichkeiten fixieren. Dass wir anhand von Äußerlichkeiten festlegen, wer ist ein guter Christ? Ich kann kein guter Pastor sein, weil wer mit dem Leiberl und mit der kurzen Hose davor steht, aber soll das nicht sein? Ich meine, keine Krawatte, kein Hemd, hallo? Das ist ein Maßstab, ja? Und wenn Leuten das wichtig ist, dann respektieren wir das, ja? Dann sollen sie das so machen. Das ist nichts Böses und nichts Verwerfliches und es steht uns nicht zu, über diese Leute die Nase zu rümpfen, ja? Aber wir sind nicht besser, weil wir keine Krawatte anziehen, wenn wir in Gottesdienst gehen, ja? Weil wir so viel offener und freier und nicht so verzopft sind und so weiter. Wisst ihr, was ich meine? Ja? Also wir sind frei von diesen ganzen Äußerlichkeiten, wo man einordnen, zuordnen, richten, urteilen und der hat und wie der daherkommt und wie der ausschaut und. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich muss das jetzt nicht weiter ausführen, ja? Jesus hat das Herz von den Menschen gesehen und dazu sind wir aufgerufen, dass wir es so machen wie er, ja? Es gibt zwei Geschichten, die mich besonders berühren, was das betrifft. Die eine Geschichte von Jesus ist mit der Frau am Brunnen in Samarien, wo Jesus einer Frau so liebevoll begegnet, die einen Lebenswandel geführt hat, der zum Davonrennen war nach damaligen Maßstäben, wo sich jeder nur angewidert abgewendet hat, so quasi, wenn die kommt, gehen wir auf die andere Straßenseite, weil bei der wollen wir nicht anstreifen. Und das andere war diese Ehebrecherin, die da wirklich frischer Tat erwischt worden ist und die die Pharisäer dann herzart haben und bloßgestellt haben vor allen. Und wo Jesus dann gesagt hat, zu denen, die sich selber, weil sie so auf die Äußerlichkeiten fixiert waren und nur das Äußere gesehen haben, denen hat Jesus gesagt, gut, wer von euch noch nie einen Fehler gemacht hat, wer sich noch nie schuldig gemacht hat, der darf gern den ersten Stein auf die Frau schmeißen. Und dann sind sie alle gegangen. Dass die Älteren zuerst gegangen sind, ist auch kein Zufall. Ich hätte mit 25 auch anders reagiert als jetzt mit über 50. So ist das im Leben. Ja. Jesus hat die innere Not dieser Menschen gesehen und es ist mir auch so ein Herzensanliegen, wenn wir mit Menschen zu tun haben. Ja. Wir wissen nicht, wo diese Menschen herkommen. Ja. Und es ist gut möglich, dass ein Mensch, den wir auf seiner geistlichen Entwicklung, wenn man das so messen kann, ja, was ich sage das jetzt halt so, wenn man da jetzt so ein fiktives Maßstab der geistlichen Reife hat, der theoretisch etliche Schritte hinter uns steht, aber in Wirklichkeit schon einen viel, viel längeren Weg hinter sich hat, als wir den vielleicht hinter uns haben, weil er mit viel, viel mehr Schwierigkeiten, Nöten, Lebenskatastrophen zu tun hatte, wo er sich erst hat herauskämpfen müssen und wo Gott ihn erst befreien hat müssen von Dingen, die uns in die Wiege gelegt wurden. Auch das ist wichtig, dass wir sehen. Ja. Und die andere falsche Geschichte ist, ich nenne das ist die Formulierung, gefällt mir so viel besser, so diese abgehobene Frömmigkeit, die sich so in ihre eigene Blase zurückzieht. Im katholischen Bereich kenne ich hatte eine Zeit lang viel mit sehr konservativen Katholiken zu tun. Im katholischen Bereich sind das so diese, es hat dann jeder so seine persönliche Marienerscheinung, wo ihm die Mutter Gottes alles Mögliche gesagt hat. Das haben wir natürlich nicht, wir sind ja viel bessere Christen, nicht wahr? Wir glauben ja das nicht. Ja, wir haben im pfingstlerisch-charismatischen Bereich hat einem das dann der Heilige Geist gesagt. Ja, ja du, was du mir erzählst, ist für mich irrelevant. Mir hat der Heilige Geist ganz klar gesagt. Da. Und das sind, wenn wir da hineinkippen, sind wir sehr schnell in einer ziemlichen geistlichen Stolz, wo wir ja den Heiligen Geist viel besser hören als die da. Ne? Und wir ja viel mehr Offenbarungen vom Heiligen Geist haben und naja, die anderen können es halt nicht so gut wie wir und so, ja. Und wo dann den Leuten nicht auffällt, den Betroffenen, erstens, dass das, was sie glauben, was ihnen der Heilige Geist sagt, nicht ganz mit dem zusammenpasst, was uns die Bibel sagt. Und der Heilige Geist blöderweise der Bibel nicht widerspricht, sondern die Bibel bestätigt und uns die Bibel erklärt, aber niemals und etwas sagt, was im Widerspruch dazu steht. Und diese oft, in der Regel ist es so, das sind ja keine bösen Menschen, die machen das ja nicht in böser Absicht oder so. Ja. Es sind verletzte Menschen, die ihrer verletzten Seele eine Krücke bauen. Die einen bauen es, indem sie stolz werden, weil sie so richtig und so korrekt und so regeltreu sind. Die anderen bauen sich ihre Krücke, indem sie sich für besonders geistlich halten und viel geistlicher als alle anderen. Ja. Und in Wirklichkeit ist das, was sie als für die Stimme des Heiligen Geistes halten, nur die Stimme ihrer verletzten Seele. Die sie halt, weil sie halt nicht gelernt haben, diese Stimmen zu unterscheiden. Ja. Und der Punkt ist, warum Paulus sagt, das sind Kompromisse. Es sind deswegen Kompromisse, weil wir da die Botschaft von Jesus mit menschlichen Dingen vermischen. Ja. Jesus ist genug. Wir brauchen nicht super genau unseren Regeln halten, weil das Jesus für uns schon erledigt hat. Wir können noch so streng, genau, pingelig und ich weiß nicht was sein. Noch einmal, wenn das jemand am Herzen hat, dann soll das tun. Ich werde nie etwas gegen einen Menschen sagen, der sagt, ich mache das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, weil ich das so am Herzen habe, weil das Ausdruck meiner Liebe zu Jesus ist. Das ist überhaupt, das soll man machen, wenn man das so am Herzen hat, ja. Aber was nicht geht, ist, dass man sich dann für einen besseren Christen haltet. Das geht nicht. Dann haben wir, sind wir falsch abgebogen. Jesus hat schon alles für uns erledigt. Wir können dem nichts mehr dazu tun, ja. Und wir brauchen auch keine Spezialoffenbarungen. Das haben wir nicht nötig. Wir haben in Jesus alles, ja. Was mir auch sehr gut gefällt, ist diese Formulierung von dieser neuen multinationalen Familie. Das finde ich eine sehr spannende Formulierung, ja. Jesus führt uns nämlich wirklich, das war damals ein heißes Eisen, weil damals in der damaligen Gesellschaft hat es gegeben die römischen Bürger. Das waren die herrschende Klasse. Die haben bestimmt, wo es lang geht. Die Griechen waren auch, das waren so die Philosophen und so, die waren auch respektiert, ja. Aber, ja, der Andi weiß das besser wahrscheinlich. Ja, wenn sie nicht keine römischen Bürger waren, waren sie auch. Haben sie auch ein Pech gehabt. Ja. Also die römischen Bürger, das war die herrschende Schicht und der Rest waren Untermenschen. Untermenschen, Menschen unterschiedlicher Abstufungen, nicht? Von diesen ganz wilden Barbaren im hintersten Germanien, da wo wir wohnen. Dann hat es vielleicht ein bisschen höher stehende und ich weiß nicht was geben. Aus Augen eines Römers natürlich, ja. Also es waren Untermenschen. Und ein Sklave war kein Mensch, ein Sklave war Besitztum, ein Sklave war, ich sage immer, ein Sklave war wie ein Traktor. Ungefähr. Damit hat Jesus aufgehört. Das hat Jesus völlig auf den Kopf gestellt. Und es ist unerhört, wenn dann ein Paulus schreibt, dass ein Philemon einen Sklaven, der ein Besitz war, ja, der war eine Sache, das war kein Mensch, das war ein Ding, ein Sklave, dass ein Sklave wie ein Bruder angenommen werden soll. Das war, für ein Römer hat dann nur so mit den Ohren gewackelt. Ja, sind die von allen guten Geistern verlassen? Ja, ein entlaufener Sklave war sowieso, ich meine, der ist ausgepeitscht, verhaftet. Also wenn ein entlaufener Sklave erwischt worden ist, dem ist ziemlich elend gegangen. Den hat nichts Gutes erwartet. Und ich bin mir nicht sicher, ob die das immer überlebt haben, die Bestrafungen, die dann erfolgt sind, weil da war man wenig zimperlich damals. Und so einer soll ein Bruder sein, ein Römer, der das sieht, denkt sich, die haben einen völligen Huscher. Die stellen die richtige und vernünftige Gesellschaftsordnung, auf die alles aufbaut, einfach auf den Kopf. Was sind das für Vögel? Was sind das für Spinner? Das ist jetzt nicht nur so dahingesagt, ja. Aber Jesus hat all diese Schranken aufgehoben. Es ist bei Jesus egal, ob du aus Österreich, aus Bosnien, aus der Türkei, aus Syrien kommst. Als Österreicher könnte man sagen, dann sagen Jesus liebt sogar die Deutschen, ne? Die ja unsere Lieblings, was auch immer sind, ja. Ich meine, das ist jetzt ein Scherz, ja. Aber das zählt für Gott nicht. Für Gott ist ein Flüchtling, der aus dem hintersten Afghanistan kommt und nicht lesen und schreiben kann, nicht weniger wert als ich, ja. Bei Jesus ist es egal, ob du aus einer Hacklerfamilie aus dem Gemeindebau kommst oder aus einer Akademikerfamilie aus der Hitzinger Villa. Ja, das ist bedeutungslos. Jesus macht dich frei davon, dich minderwertig zu fühlen. Jesus macht dich aber auch frei davon, dich überlegen zu fühlen. Und auch für Reiche ist es einmal, wenn man sich so Berichte anhört, ganz angenehm, wenn sie einen Ort haben, wo sie als Menschen wahrgenommen werden und nicht nur als die Gestopften. Das ist nämlich auch nicht immer so einfach. Nur so nebenbei, ich meine, ich habe kaum mit solchen Leuten zu tun gehabt, ja. Aber trotzdem, auch das sind Menschen, ja. Jesus will da etwas völlig Neues auf die Beine stellen. So die Generation 50 plus, also so die Alten wie ich und die noch Älteren, die wissen noch, was so eine Kommune ist. Das war so in den 70er Jahren das Horrorwort der Eltern. Wenn die Kinder in die Kommune gehen, dann war alles spät. Was war der Hintergedanke? Die jungen Leute haben satt gehabt, in einer Gesellschaft zu leben, die zutiefst geprägt war von diesen autoritären und diesem deszerstörerisch autoritären Denken der NS-Zeit, das sich einfach bei uns in der Nachkriegszeit bis in die 60er Jahre hinein prägend war. Ja, es war leider so. Es ist sehr bitter. Österreich war in den 30er Jahren führend in der Reformpädagogik. Tolle. Otto Glöckl war ein großartiger Schulreformer zum Beispiel, wer ihn kennt. Die Maria Montessori war Österreicherin, gell? Aber Italienerin, okay, ist wurscht, ja. Aber jedenfalls, und das ist alles kaputt gegangen durch dieses grausliche System, das da während der NS-Zeit bei uns geherrscht hat und das sich eben weitergezogen hat und wo nicht wirklich eine Umkehr stattgefunden hat. Das Problem ist, es konnte nicht funktionieren, weil es war halt aus menschlichen Versuchen herausgebaut, ja. Ohne Jesus bist du nicht der Mensch, mit dem sowas funktionieren kann. Mit Jesus kann es auch scheitern, auch wir sind noch nicht vollkommen, aber wenn wir uns anschauen in der Apostelgeschichte, die ersten Christen haben genau das gelebt. Da haben viele tausend Menschen Gütergemeinschaft gelebt. Sie haben sich jeden Tag getroffen zum Gebet, zum Austausch. Ja. Und was ich nicht frage, ist nicht, sollte man das jetzt genauso machen? Das wäre die falsche Frage, dann sind wir wieder bei den Äußerlichkeiten, ja. Und die helfen uns nicht weiter. Die Frage ist vielmehr, was waren das für Menschen? Welche innere Freiheit müssen diese Menschen gehabt haben, damit sie das einfach so leben haben können, ja? Und darum geht's. Dass wir dieselbe innere Freiheit erleben in Jesus und durch Jesus, dass wir dann vergleichbare Dinge machen können. Wurscht, wie die dann ausschauen, ja? Was wir dann tun, ist dann gar nicht mehr so wichtig, weil dann wird's gut werden. Wenn's Gott uns zeigt und uns am Herzen liegt, dann werden wir das mit seiner Hilfe gut machen, ja. Aber es geht darum, welche Art von Mensch bin ich. Und da kommen wir zum letzten Punkt. Und das ist etwas, da sind wir so ein bisschen bei der Thronsaalgeschichte, was die Esthera gesagt hat, ja. Wenn wir in den Thronsaal Gottes kommen, kein Teil unserer menschlichen Existenz bleibt von der liebenden und von der befreienden Herrschaft Jesu unberührt. Wir sollen dann nicht zurückgehen, dann runter in den Dreck. Das ist falsch. Das ist die falsche Richtung. Dort gehören wir nicht mehr hin. Das ist nicht mehr unser Zuhause. Unser Zuhause ist nicht mehr da unten. Unser Zuhause ist da oben, deswegen sagt ja auch der Paulus, richtet euch nach dem aus, was oben bei Gott, bei Jesus ist, weil dort seid ihr zu Hause. Das ist eure natürliche Umgebung. Das ist eure Heimat. Ich weiß, wir sind so geprägt von dieser kaputten Welt, dass es uns schwerfällt, das zu glauben und dass es ein Prozess ist, da hineinzuwachsen. Das ist mir ja klar, ich stehe ja selber in diesem Prozess drinnen, ja. Aber es ist so wichtig, dass wir dieses Ziel vor Augen haben, dass wir wissen, wohin geht die Reise. Wo sollen wir denn hin? Was will uns Jesus schenken? Ja? Und das ist so wichtig. Es geht nicht darum, was müssen wir tun. Es geht darum, was will uns Jesus schenken. Es stimmt schon. Der Jakobus schreibt, ein Glaube, der sich nicht in einem veränderten Leben äußert, ist tot. Das ist klar. Wenn Jesus mich zutiefst verändert hat, dann werde ich meine Sexualität nicht mehr in One-Night-Stands und bei Prostituierten ausleben, weil ich verstanden habe, dass das so nicht geht und dass das mich und andere Menschen kaputt macht. Ja? Beispiel ist jetzt so ein Extrembeispiel. Es gibt ja viel vordergründig harmlose Sachen, wie ich mit meinen Kollegen umgehe, wie ich mit meiner Frau und meinen Kindern umgehe. Das ist das viel naheliegendere Beispiel, weil das sind wir immer wieder herausgefordert. Ja. Jesus nachfolgen heißt, ihm als ganzer Mensch nachzufallen, folgen. Und das ist viel mehr, als dass wir sagen, ja, das, was Jesus gesagt hat, war eh super, der war eh ein guter Mensch. Ja, eh super, was er gemacht hat, toll. Ja. Da geht es um viel, viel mehr. Und damit das auch, wir haben eine Geschichte als Österreicher, eine Kollektive, wir haben viele hundert Jahre missbräuchlicher Autorität hinter uns. Wir haben viele hundert Jahre gelebt unter einer Autorität, die es nicht gut gemeint hat mit uns. Und da haben wir Probleme damit. Da haben wir immer wieder unsere liebe Not, wenn es um Autorität geht und um Unterordnung unter der Autorität. Das ist nicht einfach für uns, ja. Aber Schaut euch diesen Satz einmal an. Da steht nicht, was wir oft hören ist, kein Teil unserer menschlichen Existenz bleibt von der Herrschaft Jesu unberührt. Das ist das, was oft ankommt in unseren Köpfen und in unseren Herzen. Aber da fehlt was ganz Wichtiges und das ganz Entscheidendes. Es fehlt der entscheidende Zusatz. Die Wahrheit ist, es steht da, kein Teil unserer menschlichen Existenz bleibt von der liebenden und befreienden Herrschaft Jesu unberührt. Ja. Es geht nicht darum, dass wir uns jemanden unterwerfen, wo wir nicht wissen, woran wir sind, und der von uns dann Dinge verlangt, die uns keinen Spaß machen. Wenn wir bei Jesus sind, werden wir nicht auf der Wolke sitzen und Harfe spielen, das wäre ziemlich langweilig und ich verstehe jeden, der sagt Danke, aber wenn das die Ewigkeit ist, dort will ich nicht hin. Dort würde ich auch nicht hinwollen, das wäre keine sehr attraktive Zukunftsperspektive, wenn ich ehrlich bin. Jesus hat uns berufen zu herrschen. Das war von Anfang an unser Auftrag, aber Jesus hat uns berufen zu einer liebenden und befreienden Herrschaft und eine liebende und befreiende Herrschaft ist nichts, vor dem wir Angst haben müssen. Das ist eine Herrschaft, der wir uns gerne unterwerfen können, weil es Gott so viel besser mit uns meint, als wir mit uns selber. Gott meint so viel besser mit uns, als wir mit uns selber. Ja. Es geht um eine Herrschaft, die von einer Liebe geprägt ist, die uns so tief berührt, dass wir gern unsere alten zerstörerischen Muster bleiben lassen. Wenn wir Schritt für Schritt beginnen zu verstehen, was das wirklich heißt, wenn das Schritt für Schritt sehr starr hineinkommt und dann diese und manchmal unendlich langen 30 Zentimeter nach unten rutscht. Ja. Aber das geht. Die sind nicht unüberwindlich, diese 30 Zentimeter von da nach da. Hier mit Jesu Hilfe und mit Hilfe vom Heiligen Geist kriegen wir das hin. Das gibt er uns, ja. Und für mich ist das größte und schönste Versprechen das, wenn es heißt, wir sind eingeladen, schon heute so zu leben, als ob die neue Schöpfung von Jesus schon begonnen hätte. Ich finde diesen Satz so genial und so schön. Es gibt ja so diesen Spruch, die haben das viel besser formuliert als wir in der Vineyard-Bewegung. Wie in der Vineyard sagen, wir leben das Reich Gottes. Das versteht man doch viel besser, oder? Das heißt, dass das bedeutet das Reich Gottes. Reich Gottes ist der Ort, wo es keine Unterdrückung, keine Ungerechtigkeit, keine Unbarmherzigkeit gibt, keine Krankheit, kein Leid, kein Schmerz, kein Tod, keine Trauer. Ja. Und das Allerwichtigste von allem und das, was dieses Ganze erst ermöglicht, wo es eine intakte Beziehung zu Jesus gibt und zu unserem himmlischen Vater. Weil ohne die geht das ja alles nicht, ohne die ist das ja nicht möglich. Ja. Wir sind wirklich eingeladen, das hier und heute schon zu leben. Und das fängt im Kleinen an, das fängt zuerst bei mir selber an. Das fängt bei mir an, dass ich Schritt für Schritt Jesus an mich heranlasse, dass ich Gott an mich heranlasse. Dass ich es zulasse, dass Gott die Mauern um mein Herz und um meinen Kopf Schritt für Schritt abbaut, dass er da durchdringt. Dass ich anfange, ihm die Tür da hinein aufzumachen, dass ich ihm auch Dinge ausliefer, wo ich mich schäme, die nicht so schön sind. Meine hässlichen Schattenseiten im Leben, die wir ja alle haben, wenn wir ehrlich sind. Ja. Wo wir froh sind, dass das nicht alle wissen von uns. Ja. Bei uns fängt es an. Und wenn Gott auf uns abfärbt, weil wir Zeit mit ihm verbringen, und da sind wir bei den geistlichen Übungen, wenn wir Zeit mit Gott verbringen, wenn wir in Gottes Nähe kommen, ja, dann färbt er auf uns ab. Gott färbt auf uns ab, wenn wir bei ihm sind, wenn wir in seiner Gegenwart sind. Das Beispiel, das wir in der Bibel haben, ist das Beispiel von Mose. Das war das Extrembeispiel. Der war 40 Tage direkt in Gottes Gegenwart und wie er runtergekommen ist, hat sein Gesicht so gestrahlt, dass die Leute nicht mehr anschauen haben können. Dass das war für sie einfach zu viel. Da hat sich ein Schleier umgehängt vor das Gesicht. Weil die Leute das nicht packt haben, ihn in dieser Schönheit und wie auch, was auch immer das war, ich weiß es ja nicht. Es war zu viel. Aber genau das verspricht uns Gott, das können wir haben, ja. Und das strahlt dann aus. In meiner Familie, bei meinen Nachbarn, Arbeitskollegen, Bekannten, wenn ich Menschen auf der Straße begegne. Und Reich Gottes ausbreiten heißt, wenn ich Liebe ausstrahle, nach außen hin, ja, dann dränge ich das Böse zurück. Das ist geistlicher Kampf, meine Lieben. Liebe auszustrahlen und die Menschen mit Liebe und Zuwendung zu überraschen, ist eine extrem effektive Form des geistlichen Kampfes. Das ist so, wie wenn man das Licht aufdreht in einem finsteren Raum, dann ist die Dunkelheit einfach weg. Punkt. Aber das ist noch nicht alles. Jesus hat uns eine Botschaft anvertraut. Eben diese Botschaft, dass er uns frei macht, dass er uns ein neues Leben möglich macht, dass das, was wir auf dieser Welt erleben, längst nicht alles ist, dass das so viel mehr und so, was so viel Besseres, Schöneres und Größeres möglich ist. Ja, das ist die Botschaft, die er uns anvertraut hat, dass Jesus uns unsere Schuld vergibt, wenn wir zu ihm kommen, dass er uns frei macht von allen Versagen und, ja. Und das ist noch nicht alles. Es wird noch besser. Jesus hat mir und dir und uns allen eine Vollmacht übertragen. Er hat uns die Vollmacht übertragen, dass wir es Menschen ermöglichen, Gott ganz konkret zu erleben. Da gibt es verschiedene Gaben. Eine Gabe, eine wichtige Gabe in dem Zusammenhang ist die Gabe der das, was die Bibel Prophetie nennt. Das heißt, wenn ich einem Menschen begegne, dass mir der Heilige Geist entweder Dinge über die Person sagt oder zeigt, die ich unmöglich wissen kann, ja, oder dass er mir Dinge sagt, die ich einer Person zusprechen soll, ja. Und beides verwendet Gott dann, um Menschen zu berühren, damit Menschen erleben können, Gott ist real, das ist kein frommes Geschichtel, Jesus, Gott und so weiter, da ist eine Kraft dahinter. Das ist kein philosophisches Konzept, ja. Gott hat uns auch die Vollmacht gegeben, die Schäden, die in unserer kaputten Welt passieren, wieder in Ordnung zu bringen. Wir haben von Gott die Vollmacht bekommen, durch Gebet Menschen von Krankheiten und seelischen Verletzungen zu heilen. Das ist Teil unseres Alltags, dazu sind wir berufen, das ist Teil unseres Auftrags, das soll man leben. Wir haben die Vollmacht, Dämonen wegzuschicken, die Menschen gebunden haben. Das passiert in der Regel, wenn Menschen furchtbare, tiefe Verletzungen erlitten haben, dass sie so in destruktive Muster reinkippen, dass sie sich für bösartige spirituelle Mächte öffnen, die dann immer mehr und mehr Einfluss im Leben von Menschen gewinnen. Ja, das ist kein Hokuspokus. Vor dem müssen wir uns auch nicht fürchten. Das ist Teil der Welt, aber Jesus hat uns zugesichert, dass wir Autorität über diese bösen Geister haben. Kein Grund, Angst zu haben. Ja? Und wir haben sogar die Vollmacht, durch Gebet tote Menschen wieder lebendig zu machen. Auch das passiert nicht so oft, aber auch das passiert. Ja? Also das heißt es, das alles ist Teil davon, wenn es heißt, wir sind eingeladen, schon heute so zu leben, als ob die neue Schöpfung von Jesus schon begonnen hätte. Ja. Jesus hat in seiner Antrittspredigt, oder das, was man so seine Antrittspredigt nennt, zu Beginn seines öffentlichen Auftretens, da war er in Nazareth, wurde ihm so eine Buchrolle überreicht, Prophet Jesaja, und da hat er gesagt, hat er dann vorgelesen, der Geist des Herrn ist auf mir, hat mir Vollmacht gegeben, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben, die Botschaft von der Befreiung weiterzugeben. Ich habe es jetzt nicht auswendig im Kopf, die Stelle. Ja, er hat gesagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das heißt, auf gut Deutsch, diese neue Schöpfung, dieses neue Leben steht uns schon zur Verfügung. Wir können schon so leben, als ob diese Trennung von Gott nie passiert wäre. Ja. Und Paulus will uns mit dem Kolosserbrief, im Endeffekt ist der Kolosserbrief nichts anderes als eine Gebrauchsanweisung dafür, wie wir da hinkommen können. Wie es möglich ist, dass wir das hier und heute leben. Ja. Und das finde ich so eine schöne Zusammenfassung dieses Briefs. Und ich möchte euch wirklich auch ermutigen, wenn euch, ihr könnt euch das Video, das ich gezeigt habe, auf der Homepage anschauen. Das habe ich hochgeladen. Das Bild ist auch auf der Homepage. Könnt ihr euch auch anschauen. Hört euch auch die eine oder andere Predigt an, wenn ihr sagt, bah, das Thema, das interessiert mich, das spricht mich an. Hört euch die Predigt noch einmal an dazu. Ja. Dafür haben wir sie auf der, haben wir sie ja hochgeladen, damit man es, wenn man irgendwelche Sachen noch einmal genauer wissen will, schaut rein. Hört es noch einmal rein. Denkt noch einmal nach, lasst euch ansprechen von dem, was Gott uns da gezeigt hat. Ja. Ja. Damit wir eben Schritt für Schritt in dieses Leben hineinwachsen können. Ich möchte jetzt beten, weil mir ist das wichtig. Es ist zu wenig, wenn wir Sachen nur da hineinbekommen. Ich wünsche mir, dass sie auch da mit dem Heiligen Geist auch da hineinkommen. Aber da brauchen wir seine Hilfe. Das muss er machen. Und dafür möchte ich noch, dass wir uns eine Zeit nehmen, wo ich bete für euch. Und Stille gehört auch dazu, damit wir mal runterkommen, zur Ruhe kommen. Lasst euch auch einmal in die Stille ein bisschen reinfallen. Mal tief durchatmen.